Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Schön, dass Sie wieder dabei sind heute, wenn wir über das Thema sprechen: STEP, der Elternkurs, Kinder liebevoll und konsequent erziehen. Zu Gast ist heute Trudi Kühn, sie ist Mitherausgeberin von STEP in Deutschland und Pädagogin und heute zugeschaltet aus Düsseldorf. Grüß Gott, Frau Kühn.
Grüß Gott, Frau Engert.
Schön, dass auch Sie wieder mit dabei sind, dass wir die kommende Stunde miteinander ins Gespräch kommen können und die ein oder anderen Schwierigkeiten in der Erziehung auch hier mal zu Gehör bringen können und auch hoffen, dass Sie dann auch etwas davon haben. Denn immer wieder sind Eltern in der Erziehung ihrer Kinder herausgefordert. Sie fühlen sich oft in ähnlichen Situationen mit ihren Kindern hilflos, manchmal auch ohnmächtig und geben entweder ratlos auf oder sie kapitulieren gar, weil sie vielleicht meinen, am Fehlverhalten der Kinder doch nichts ändern zu können. Muss das sein? Lässt sich das Klima in der Familie nicht doch und selbst dauerhaft ändern? Können Eltern auch in der Pubertät noch, wenn sie vielleicht meinen, nun seien die Grundlagen der Erziehung ohnehin schon gelegt und es lasse sich eh nichts mehr ändern, können Eltern auch dann noch und wieder eine gute Beziehung zu ihren Kindern aufbauen? Und lässt sich der einmal eingeschlichene Umgangston zwischen Eltern und Kindern oder Teenagern von Nörgeln, Meckern, Kritisieren bis hin zum Anschreien auch wieder ein freundliches und respektvolles Miteinander herunterregeln? Das systematische Elterntraining, kurz STEP, bietet zwar keine Patentrezepte, die es im Umgang mit Menschen wohl auch nicht gibt, insofern jeder einzigartig ist. Aber STEP will Eltern auch keine Erziehungsschema oder Techniken aufzwingen. STEP will immer wieder helfen und vor allem auch ermutigen, das eigene Verhalten zu überdenken und von diesem Ansatz her auch das Verhalten der Kinder nachhaltig und positiv zu beeinflussen. Ja, Frau Kühn, jetzt haben wir Sie direkt von STEP hier zu Gast. Das ist schön. Und vielleicht mögen Sie das ein oder andere schon anfügen, wenn ich jetzt hier mir die Freiheit genommen habe und versucht habe, STEP mit drei kurzen Sätzen mal zu umreißen. Ist das so der Ansatz von STEP, dass es hier vor allem auch um Ermutigung geht?
Also ganz bestimmt ist das der Ansatz von STEP und ich möchte gleich zu Anfang also alle Eltern ermutigen, dass jeder zu jeder Zeit wieder neu, in Anführungszeichen, anfangen kann, sein Verhältnis zu den Kindern zu verbessern und an einer tragfähigen Beziehung zu arbeiten. Dazu muss ich mich nur entschließen, zum Beispiel indem ich einen STEP-Elternkurs besuche, wo ich die Chance habe zu überdenken, was habe ich denn bisher gemacht. Ich habe sicherlich mein Bestes getan zu allen Zeiten. Es ist wichtig, dass wir dazu uns stehen und nicht denken, jetzt sind wir aber voller Schuld, weil wir dies und jene Fehler gemacht haben. Es ist wichtig, dass wir sagen, das habe ich gemacht, weil ich es zu dem Zeitpunkt nicht besser wusste. Wir verzeihen uns, schauen nach vorn und sagen, so, jetzt gucken wir mal, wie wir das in Zukunft anders machen können. Und dabei hilft uns wirklich STEP, denn das Menschenbild, das STEP zugrunde liegt, basiert auf der Gleichwertigkeit aller Menschen, also Erwachsenen und der Kinder, im respektvollen Umgang miteinander. Es ist also bedeutet nicht, also Gleichwertigkeit bedeutet ja nicht Gleichheit, denn natürlich haben wir Eltern mehr Erfahrung, wir tragen größere Verantwortung, haben andere Rechte und Pflichten als unsere Kinder. Aber der gleiche Wert eines Menschen liegt hier zugrunde. Und das bedeutet, dass auch Meinungen und Wünsche der Kinder gehört werden und zählen und dass sie dadurch eben Wertschätzung und Akzeptanz erfahren. Denn das ist eine wichtige Voraussetzung, dass ich Teil des Ganzen, also der Familie, später der Gemeinde, der Gesellschaft werden kann. Mich also als wertigen Menschen empfinden kann und es nicht nötig habe, auf negative Weise, eben durch Fehlverhalten zum Beispiel, auf mich aufmerksam zu machen. Und also der Zwischenbericht der Evaluation, ein STEP wurde evaluiert im Rahmen der Präventionsforschung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, hat auch schon erbracht, dass der Umgang des Kursleiters zum Beispiel mit den Eltern schon ein Vorbild ist, sodass sie aus dem Kurs herausgehen können und schon eine ganz andere Atmosphäre der Wertschätzung sozusagen erfahren haben. Es ist also sicherlich Ermutigung, haben Sie vorhin genannt, als einen Begriff, der ganz wichtig ist für das Zusammenleben. Denn wir sind Vorbild, haben wir gesagt, durch unsere Wertschätzung. Wir denken aber auch oft, oh Gott, unser Kind macht so viel falsch, den ganzen Tag könnte ich mich ja nur ärgern. Dabei sind, wenn wir mal genau hingucken und ganz aufmerksam dabei und achtsam sind, erkennen wir, dass unsere Kinder doch 90% von dem, was sie tun im Tag, wirklich Kinder sind, die ins Leben passen und Dinge machen, die wirklich richtig sind. Die 10%, die da nicht so sitzen, wie wir es möchten und wirklich vielleicht auch Fehlverhalten sind, die stehen dann total im Zentrum unseres Alltags und wir vergessen die vielen Dinge, die unsere Kinder richtig tun, von morgens bis abends. Dazu gehört auch zum Beispiel schon anzuerkennen, dass die Kinder gute Freunde sind zum Beispiel, dass das Kind eine Aufgabe erfüllt hat. Das kann ich erkennen und benennen, statt einfach nur darüber hinwegzugehen, weil es ja selbstverständlich ist, dass sie das gemacht hat sozusagen. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt lobe, toll, wunderbar, dass du das gemacht hast, sondern einfach sagen, der Tisch ist gedeckt und ein Lächeln. Mehr braucht es nicht. Das ist ermutigend. Oder du bist eine gute Freundin, weil ich merke, dass unsere Tochter, unser Sohn, den Freund, die Freundin unterstützt hat in irgendeiner Not, bei irgendeiner Sorge, die der Freund, die Freundin hatte. Wenn wir zusammen einkaufen gehen, kann ich nachher zum Beispiel sagen, es war schön, mit dir einkaufen gewesen zu sein oder es hat mir Freude gemacht. Natürlich nur dann, wenn es uns auch wirklich Freude gemacht hat. Dazu müssen wir natürlich auch auf uns selber achten, in uns hineinhören. Wie fühlen wir uns denn, wenn wir mit unserem Kind zusammen sind? Also richtig auch an der Beziehung arbeiten und sehen, was läuft denn da ab zwischen uns. Also oft Stille, einfach nur sich mal selbst beobachten, um zu merken, wo wir denn stehen in der Beziehung und von dort losgehen und Beziehung verändern. Und das ist durchaus möglich. Da möchte ich alle Eltern dazu ermutigen.
Also Sie sagen Stille, das heißt auch mal einen Schritt zurück machen und sich das Ganze mal aus einer anderen Perspektive anschauen. Das kann ja auch schon oft helfen, dass man vielleicht auch zu dem Ergebnis kommt, was Sie nämlich gerade sagen, dass Kinder in ihrem Verhalten den ganzen Tag über vielleicht sogar bis zu 90% der Dinge, die sie tun, eigentlich richtig gut tun. Mhm. Und dass nur uns das Negative vielleicht oft so stark ins Auge fällt oder vielleicht, weil es gerade Sachen sind, die uns wahnsinnig stören. Warum auch immer, aber das ist dann wahrscheinlich eher unser Problem. Fragen wir doch mal, wenn wir jetzt die Kinder liebevoll und konsequent erziehen wollen. Das ist das Thema, mit dem wir uns ja heute hier in der Lebenshilfe befassen möchten. Stellt sich schon mal die Frage, ist das für viele Eltern, die zu Ihnen auch in die Kurse kommen, ist das ein Widerspruch, den Sie darin erkennen? Oder ist das für viele auch selbstverständlich, dass Sie sagen, ja klar, Liebe braucht ja auch Grenzen?
Ja, also wie Sie schon sagen, sicher gibt es viele Eltern, die aus dem Bauch heraus das von Natur aus, sage ich jetzt mal, ganz spontan aus dem gesunden Menschenverstand heraus einfach richtig machen sozusagen. Sie erkennen, dass es die liebevolle Erziehung, die freundliche Erziehung genauso braucht wie die konsequente. Und beides ist möglich. Also das ist etwas, was dann doch wieder einige Eltern erstaunt in den Kursen, denn man verwechselt liebevoll nur zu leicht mit schwach und das Kind geht einfach über mich hinweg, ich zähle überhaupt nicht, ich bin zu weich sozusagen. Und konsequent wird oft verwechselt mit strikt, rigoros, überhaupt nicht flexibel sein. Und beides natürlich nicht der Fall. Es ist alles zwischendrin gelagert, wenn ich so sagen möchte. Und zwar, ich kann, dabei ist es eben wichtig zu beachten, dass eine Konsequenz nicht zu einer Strafe wird, zum Beispiel. Und der Unterschied dabei liegt hauptsächlich in der Haltung. Natürlich auch darin, dass eine Strafe passt zu dem, was das Kind gemacht hat, was ich jetzt als Fehlverhalten erachte. Ich nehme mal das Beispiel, das Kind kommt zu spät nach Hause. Ja, also ein Fehlverhalten, weil ich ja gerne Vertrauen haben möchte in mein Kind. Es ist dabei wichtig zu sehen, wenn ich jetzt eine Konsequenz einsetze, was möchte ich jetzt mit meiner Erziehung erreichen? Wenn ich mir sage, so, dem zeige ich aber, wo es lang geht und ich bin immer noch am längsten Hebel, dann ist alles, was ich danach tue, wird als Strafe beim Kind ankommen. Wenn ich mir dagegen sagen kann, mein Ziel ist es, eine vertrauensvolle Beziehung zu meinem Kind zu haben, dann kann ich mit einer ganz anderen Haltung daran gehen, kann sagen, so, du entscheidest. Also wenn das nächste Mal, wenn du zu spät kommst, dann gehe ich davon aus, dass du noch nicht gelernt hast, dich an unsere Vereinbarung zu halten. dann setzen wir jetzt einmal aus, dass du deine Freundin siehst oder was immer es eben war, was das Kind gemacht hat, dass es zu spät gekommen ist. Aber am nächsten Tag, in der nächsten Woche, je nachdem wie alt das Kind ist, darf das natürlich nicht zu lange sein, dieser Abstand, dann probieren wir es nochmal und wir sehen, ob du dich dann an unsere Vereinbarung halten kannst. Wichtig, wie Sie hören, ist dabei auch mein Ton. Also ich erwarte Kooperation dabei. Ich gehe davon aus, dass mein Kind eine vernünftige Beziehung zu uns haben möchte und dass es auch versteht, dass es Vertrauen braucht, um eine vernünftige Beziehung zu jemandem aufbauen zu können. Dann ist es sicherlich wichtig, dass dabei das Ganze im Zusammenhang steht. Ich kann eben nicht, wenn das Kind zu spät kommt, sagen, so, jetzt guckst du kein Fernsehen, jetzt rufst du deine Freunde nicht mehr an, jetzt hast du Hausarrest für eine Woche. Das kommt natürlich total anders an beim Kind und das Kind weiß, ich möchte quasi ihm nur zeigen, wo es hier lang geht. In einem negativen Sinn. Also das ist diese konsequente Seite, die eben nichts mit Strafe zu tun hat, einfach von unserer Haltung her, was ist das Ziel unserer Erziehung. Das Liebevolle auf der anderen Seite zeigen wir in unserer Haltung sozusagen in dem Augenblick. Das Kind geht nicht über uns hinweg, wir lassen uns nicht alles gefallen, ja, sondern unser Ziel ist, das Kind zu einem verantwortungsbewussten, selbstständigen Menschen zu erziehen, der auch Selbstdisziplin später üben kann, wenn wir mal nicht mehr dabei sind. Also beides in Kombination ist möglich und gar nicht so schwer, wie man vielleicht jetzt zu Anfang denken mag. Sicher braucht es im Kurs viele Gespräche, dass wir uns überlegen, so wie sagen wir das auch, dass wir konkret auch uns überlegen, wie würden wir in so einer Situation vorgehen, wie würden wir das in direkter Rede sagen. Denn natürlich ist unsere Sprache, unsere Art zu sprechen, ist sehr Teil von uns. Und wir haben das viele Jahre geübt, 30, 40 Jahre. Und da braucht es schon ein bisschen Lernen auch. Wir sagen gerne, es ist wie das Erlernen einer neuen Sprache. Das fühlt sich auch komisch an zu Anfang. Da sage ich mal, oh, wenn ich Englisch lerne, Spanisch oder was auch immer, da bin ich auch nicht sofort zu Hause. Es braucht ein bisschen Übung. Und die Übung haben wir jeden Tag neu, die Chance im Alltag, dass wir es ausprobieren. Denn Erziehung ist ein ständiger Entwicklungsprozess. Der ist ja niemals abgeschlossen. Und es ist in jeder Familie anders und in jeder Beziehung zwischen Mutter und Kind. Und da auch noch, das Kind verändert sich. Wir werden uns immer auf neue, also auf Veränderungen einstellen müssen.
Wenn Sie sagen, Step bedeutet eben auch eine respektvolle, eine neue Sprache zu erlernen, dann heißt das ja auch umgekehrt, dass wir vielleicht oft auch aus dem Bauch heraus reagieren. Das heißt, es ist auch ein Stück weit ein Persönlichkeitstraining für die Eltern, dass sie vielleicht nicht emotional gleich an die Decke gehen oder, sondern sich in ihrer Spontanität auch etwas zurücknehmen. Denn wenn ich das so sehe, dann geht es bei Step ja auch darum, Dinge dann mal auf die sachliche Ebene zu bringen, auch Kinder eben wert zu schätzen, indem man einfach mal beobachtet und feststellt, was sie tun, was sie auch Gutes tun, ohne sie überschwänglich dann zu loben. Genau. Geht dann ein bisschen Spontanität dann auch manchmal verloren, wenn man nun emotional, also ein, ja, vielleicht ein sehr emotionaler Mensch ist?
Ja, also wir alle, denke ich, sind emotionale Menschen, mehr oder weniger. Kommt das zum Ausdruck, würde ich sagen. Also denn emotionale Menschen sind wir alle, nur beim einen kommt es stärker nach außen als beim anderen, möchte ich sagen. Und da können wir sicherlich was dazulernen. Wir sollen nicht von heute auf morgen von einem sehr spontanen Menschen zu einem werden, der jetzt überhaupt nichts mehr rauslässt, denn das wäre ja nun auch nicht normal. Wir sollen nur lernen, die Extreme runterzufahren. Zum Beispiel, ein Beispiel, das ich immer gerne anführe, wenn uns in der Firma etwas nicht passt und der Boss behandelt uns ungerecht, dann reagieren wir auch nicht mit der emotionalen Explosion auf ihn, weil wir da nicht viele Jobs beibehalten würden auf Dauer. Dagegen zu Hause bei Kindern passiert es halt nur zu oft, dass man einfach rauslässt, wie es einem gerade geht sozusagen und das unter dem Vorwand, dass man halt einfach emotional ist und zwar nur, weil die Kinder die schwächste Stelle in unserem Leben sind sozusagen, die sie am wenigsten wehren können. Eine Zeit lang, denn wir alle wissen, dass Kinder durchaus lernen, zurückzublärren und genauso zu brüllen wie wir selbst. Also was haben wir dann erreicht? Wir haben erreicht, dass wir Kinder erzogen haben, die nur über Emotionen, die im Bauch entstehen, die einfach herauslassen und so in die Welt hinausgehen. Möchten wir das? Die meisten Eltern werden antworten, nein. Wir möchten natürlich, dass unsere Kinder lernen, ihre Emotionen auch unter Kontrolle zu halten. Und zum Beispiel, wenn wir merken, jetzt kann ich nur noch brüllen, jetzt platzt mir gleich der Kragen, dann kann ich durchaus sagen, also hör mal, wenn ich jetzt weiter hier bleibe, dann platzt mir der Kragen und nachher ärgere ich mich über das, was ich zu dir gesagt habe. Deswegen gehe ich jetzt weg und beruhige mich erstmal. Also das kann ich so sagen, ruhig mit eine Erregung in der Stimme, die dann natürlich da ist. Da kann ich ja nicht so tun, als wenn es nicht so wäre. Aber jedes Kind wird verstehen, dass ich mich jetzt eben zu beherrschen versuche. Ich zeige mich als Mensch und gleichzeitig bringe ich dem Kind bei, dass es Möglichkeiten gibt, mit meinen ganz starken Emotionen umzugehen.
Ja. Das ist ein schönes Beispiel, was Sie da gebracht haben mit dem Umgangsform, die wir auch im Arbeitsalltag ja so nicht haben, dass wir dann gleich irgendwie alles herauslassen. Dennoch dürfen wir es natürlich auch nicht alles herunterschlucken, was uns da den Tag so passiert. Also eine gewisse Ernsthaftigkeit heißt das dann auch unseren Kindern gegenüber. Jetzt ist es natürlich auch so, die Kinder sind vielleicht einen halben Tag in der Schule und erleben das Gleiche, dass sie nämlich auch viele Dinge runterschlucken. Dann kommen sie nach Hause und benehmen sich dann plötzlich anders, kommen vielleicht noch vorher mit dem Zeugnis nach Hause, haben irgendwie eine Urkunde für soziales Verhalten bekommen. Ja, und zu Hause fällt dann so manche Fassade ab und ich denke, das muss ja auch so ein Stück weit sein.
Genau, da haben Sie ganz recht und da ist es wichtig, dass wir als Eltern dann wieder eine neue Fertigkeit, die wir mit STEP auch lernen, zum Einsatz bringen, und zwar ist das aktive Zuhören. Das heißt, wir erkennen an, dass das Kind jetzt mit starken Emotionen nach Hause kommt. Also wir können ja so ein bisschen abschätzen, was da ist. Wir können erst mal sagen, boah, das war ja wirklich ein aufregender, ein enttäuschender, ein entmutigender Tag für dich, je nachdem, was darüber kommt an Emotionen. Wichtig ist für uns Eltern, so ein bisschen aus den Emotionen herauszulesen. Was kann es denn gewesen sein? Ne? Ist es deine Freundin? Hat sie dich stehen lassen? Oder ist es dein, hast du dich über den Lehrer geärgert? Oder habt ihr zu viel Hausaufgaben auf? Oder was auch immer, um so ein bisschen zu raten in dem Augenblick, was denn der Grund dafür sein könnte, immer mit Fragezeichen am Ende, denn wir wissen natürlich nicht, was war. Das Kind wird dann sicher, also entweder sagen, nein, da hast du nicht recht, das war ja ein ganz anderer Grund, warum ich mich jetzt so aufrege, das war ja wieder alles blöd heute. Dann liegt es wieder bei uns zu sagen, aha, okay, heute ist ja einiges nicht so gut gelaufen, wie du gehofft hattest. Und dann vielleicht gucken, möchtest du mir erzählen? Dass man dann vielleicht zusammen beim entweder beim Tischdecken oder beim, wenn man beim Essen sitzt, kommen dann weitere Informationen aus dem Kind heraus. Wir können das natürlich nicht erzwingen. Ja, aber dieses aktive Zuhören hilft uns, vielleicht ist so eine Art Türöffner, dass das Kind eher bereit ist zu erzählen, als wenn wir nur sagen, ja, also benimm dich nicht so, das ist doch unmöglich, kommst du nach Hause, ich habe dir doch gar nichts getan. Durch diese Vorwürfe würden wir das Kind natürlich entweder verschließen oder aber es würde zu einem Machtkampf kommen, der eine brüllt den anderen an. Du verstehst mich nicht und das ist typisch, schon wieder werde ich angemacht, wenn ich nach Hause komme. Ja, also Dinge, die sicherlich uns allen irgendwo bekannt sind. Also das können wir sicherlich ändern.
Das heißt aber auch, dass wir als Eltern eigentlich schon gewappnet sein müssen mit einer guten Stück auch guten Nerven und dass wir irgendwie auch erholt sein müssen, dass wir auch sozusagen diesen Erziehungsalltag vorbildlich dann auch bestehen können, sage ich jetzt mal so. Nicht, dass wir ständig in der Vorbildfunktion strahlen und glänzen müssen, können wir auch gar nicht. Aber ich denke, wenn ich jetzt an Eltern denke, die wirklich dann schon einen halben Tag Berufsalltag hinter sich haben, dann nach Hause kommen und auch erstmal entspannen müssen und dann vielleicht diesen Anforderungen gar nicht mehr gewachsen sind, mit mehreren Kindern auf alle auch noch einzugehen und allen gerecht zu werden. Ich denke, da wird es wahrscheinlich dann schon schwierig. Also es ist eine wirklich eine ernste Angelegenheit und auch nicht unbedingt immer eine leichte, aber auch eine sehr schöne.
Ja, genau, Sie haben ganz recht. Es ist wichtig und daran arbeiten wir auch immer wieder mit STEP, dass wir uns sagen, wir werden niemals perfekt sein. Das wollen wir auch gar nicht. Es wäre geradezu unheimlich. Wir arbeiten an uns und dennoch werden uns immer wieder Fehler, sage ich jetzt mal, unterlaufen. Wir werden nicht immer ruhig reagieren können. Wir sind gestresst. Es hilft nur oft, dann einfach nicht sofort loszuplatzen, sondern eher einmal still zu sein. Viele Eltern, insbesondere Mütter, stellen immer wieder fest, statt jetzt sofort zu reagieren, weil dieses Kind mit diesen Emotionen nach Hause kommt und mir ins Gesicht springt sozusagen als erstes, da zu reagieren darauf. Es ist wichtig, vielleicht erstmal nur dabei zu bleiben, vielleicht auch mal nur einen Arm ums Kind zu legen und still zu sein. Ich muss nicht sofort die Lösung für alles haben. Also da mich vorher so ein bisschen vorbereiten und sagen, so egal was kommt, ich höre mir das jetzt erstmal an. Ja, und das schaffe ich auch, wenn ich unheimlich gestresst bin. Ich bin da, ja, weil ich mit den Kindern ja esse zusammen, wie es gewöhnlich ist, aber ich bin nicht im Zugzwang im Sinn von, ich muss jetzt alle Probleme lösen, ich muss jetzt die perfekte Mutter sein, ich muss akzeptieren, ich muss zuhören. Das setzen wir uns ja enorm unter Druck. Und wir können das wirklich oft nicht leisten. Ja, und wenn wir Fehler machen, dann ist es auch wichtig, dass wir uns verzeihen und sagen, das ist in Ordnung, es ist einfach Teil des Lebens. Ja, also da, sag mal, nicht zu hart mit uns selbst umzugehen, denn nur so können wir den Kindern auch wieder Vorbild sein. Und wenn wir an einer Beziehung arbeiten, das ist ja nicht an einem Tag, in einer Stunde, zu einer Minute, sondern es ist die ganze Zeit. Und wenn ich grundsätzlich an einer tragfähigen Beziehung arbeite, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn das Schlimme passiert, dass ich auch mal brülle, ja, mir der Kragen halt platzt. Dann ist das anders, als wenn ich Tag für Tag von morgens bis abends nur auf brüllende Art und Weise mit meinem Kind umgehen kann.
Und deshalb auch eben die Ermutigung, die wir Eltern immer wieder brauchen, die wir auch in den Handbüchern, von denen es genau drei gibt, nämlich drei Elternbücher zu den drei verschiedenen Lebensaltern bis zum Erwachsenwerden, ist am Ende jedes Kapitels dann wieder auch etwas für die Eltern zur Ermutigung, ja, dass sie auch wieder auftanken können. Und wir wollen jetzt bei ein paar Takten Musik erstmal auftanken und das Gesagte nochmal etwas in uns ruhen lassen. Und dann geht es hier weiter mit dem Elternkurs Step kinderliebevoll und konsequent erziehen. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Step, der Elternkurs, das ist das Thema, mit dem wir uns heute hier beschäftigen. Wir wollen Kinder liebevoll und konsequent erziehen. Ich denke, daran herrscht wahrscheinlich gar kein Zweifel. Zu Gast ist Trudi Kühn, sie ist Mitherausgeberin von Step in Deutschland, zugeschaltet aus Düsseldorf, selber Mutter von zwei erwachsenen Kindern und ist auch als Pädagogin natürlich tätig. Mein Name ist Anjuta Engert, ich begleite Sie durch diese Sendung. Step setzt ja auch viel auf Vernunft und Kooperation voran. Das haben wir schon gehört. Frau Kühn, wie ist das denn nun, wenn Eltern beispielsweise Kinder, wenn sie in entsprechendem Alter sind, am Abend alleine lassen? Dann haben wir wahrscheinlich immer die Gefahr oder die Herausforderung, die Kinder wissen natürlich, sie sollen eigentlich nicht alleine fernsehen, sie sollen auch nicht alleine an den Computer gehen, irgendwelche Spiele spielen, sondern das ist eigentlich tabu, da gibt es festgesetzte Zeiten. Aber sind Kinder nicht da auch überfordert, dass sie das dann tun, weil die einfach die Verlockung viel zu groß ist und dass Eltern sinnvollerweise dann einfach auch gewisse Sperren einrichten, ohne dass das dann ein Vertrauensbruch wäre?
Also Sie meinen jetzt, dass Eltern Sperren einrichten, damit die Kinder gar nicht in Versuchung geraten, sozusagen.
Ja, wenn man weiß, dass man jetzt am Abend weggeht und vielleicht der ein oder andere möchte vielleicht noch irgendwie ein Fußballspiel sehen, aber man hat das eigentlich schon zeitlich begrenzt oder möchte gern dabei sein. Und die Kinder wissen das auch, aber ich denke, das war bei uns natürlich schon auch immer so, dass die Verlockung einfach zu groß war, wenn die Eltern eine Zeit lang weg waren, dass man dann irgendwie doch mal an den Fernseher gegangen ist.
Das ist sicherlich etwas, was die Eltern im Kurs miteinander besprechen würden. Und ich kann Ihnen sagen, also einige Eltern würden sich darauf verlassen, dass die Kinder das nicht machen. Und andere würden eher darauf bauen, dass sie wirklich dann das Kabel entfernen oder eine Sperre im Computer einrichten. Da ist die Einstellung sehr unterschiedlich. Also
das hat vielleicht auch mit dem Temperament der Kinder zu tun.
Ja, also die meisten Eltern kennen ihre Kinder ja doch sehr gut und wissen, ob sie das eine oder andere vorziehen unter diesen Umständen. Ja. Ja.
Jetzt ist es ja so, mit den Konsequenzen ist es ja oft so, dass wir Handlungen haben, Kinder tun etwas, aber daraus lassen sich jetzt nicht unbedingt immer natürliche Konsequenzen ableiten. Das heißt, wir müssen erst Konsequenzen herstellen, sogenannte logische Konsequenzen dann halt vereinbaren. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Wie handhaben Sie das in den Kursen? Also ich denke jetzt nur mal daran, ein Kind oder da spielen die Nachbarskinder im Sandkasten und das eine hat immer das Mittel, wenn es mit seinen Ideen nicht gut durchkommt, dann beißt es halt.
Ja, also sicherlich ist es wichtig, dass wir im Kurs miteinander darüber sprechen, welche Möglichkeiten gibt es. Denn es, wie Sie vorhin ganz am Anfang sagten, natürlich gibt es keine Techniken hier, einer beißt, dann mache ich ganz sicher das. Ja, oder einer, ja, übertritt Regeln, dann tritt diese Sache in Kraft. Ist schon wichtig, dass wir da das einzelne Kind sehen dabei und die spezielle Situation. Deswegen besprechen die Eltern das im Kurs, was für das Kind passt. Und interessanterweise, die Eltern können sehr wohl in Einschätzung ihres Kindes mit den anderen Eltern zusammen da eine Lösung für die Situation finden. Also bei Beißen ist es sicherlich so, je nachdem wie alt das Kind auch ist. Also sag mal, es ist jetzt ein Kindergartenkind, und es ist ein Unterschied, ob ein Kind einmal beißt, sag mal das erste Mal, oder ob ich das schon oft beobachtet habe und das zu einer Art Taktik geworden ist. Wichtig bei den Eltern dann wirklich daran zu arbeiten, zu sehen, dass dieses Kind jetzt kein bösartiges Kind ist, sondern dass das Kind natürlich aus einer gewissen Verzweiflung herausbeißt. Deswegen fragen wir die Eltern, wie fühlen sie sich, wenn das auftritt. Und es ist wirklich oft so, dass sie natürlich verletzt sind irgendwo, weil sie denken, ach Gott, mein Kind hat es nötig zu beißen und sieht keine andere Möglichkeit, mit der Situation umzugehen. Also wichtig ist dann zu sehen, wie kann ich dem Kind helfen, eher als wie kann ich das Kind jetzt bestrafen. Also hier sind wir wieder bei der Konsequenz. Ich habe die Haltung, ich will diesem Kind helfen, mit einer Situation anders umzugehen. Was ist natürlich zuerst wichtig? Natürlich, dass ich die Kinder trenne. Jetzt erstmal, ne? Ich gehe hin und nehme die Kinder auseinander und spreche mit meinem Kind über die Situation, ne? Und bin ganz klar in meiner Aussage, du kannst gerne weiter im Sandkasten spielen, wenn du nicht beißt. Was möchtest du? Ja, und dann, also das Kind hat eine Wahlmöglichkeit sozusagen. Es kann dann sein, ich möchte im Sandkasten spielen, aber nicht beißen. Wenn es weiter sagt, ja, ich muss aber beißen oder was, das wird das Kind wahrscheinlich nicht sagen, dann müssen wir jetzt aus dem Sandkasten gehen und wir machen was anderes. Wichtig dabei, dass wir nicht unheimlich aufgeregt sind und das Kind das Gefühl hat, es ist jetzt wirklich ein böses Kind, sondern wir wollen Tat vom Täter trennen in dem Augenblick. Wir lieben unser Kind, aber das Verhalten ist nicht in Ordnung. Deswegen setzen wir hier eine Grenze. Ja, und das sagen wir auch ganz klar. Wir sagen, es ist nicht in Ordnung zu beißen. Und sprechen dann auch mit dem Kind darüber, was war es denn, wie ist es dazu gekommen, wie könntest du da denn anders in so einer Situation umgehen? Und ich sage Ihnen, Kinder wissen sehr wohl, dass es andere Möglichkeiten gibt. Es ist nur wichtig, dass wir Raum dafür geben. Ja, also die Kinder auch fragen, wenn das wieder passiert, was immer es war, vielleicht ist ihm eine Schaufel abgenommen worden. Was kannst du denn das nächste Mal anders machen? Und dann mit dem Kind darüber sprechen. Kinder haben ungewöhnlich viele Ideen. Möchte ich alle Eltern ermutigen, da mal mit dem Kind darüber zu sprechen.
Jetzt gibt es natürlich eine gewisse Altersvoraussetzung, damit man mit dem Kind darüber sprechen kann. Beim Zweijährigen wird es wahrscheinlich eher schwierig. Das kann einfach noch nicht so die Situation reflektieren.
Ganz
Klar.
richtig, ganz richtig. Dann eben auch aber wieder wichtig, dass wir die Grenze stecken und ganz klar sagen, also beißen tun wir nicht, weil jemand sehr verletzt werden könnte und das tut sehr weh, das macht große Schmerzen. Das wollen wir nicht. Und was meinst du, wenn dich einer beißen würde, wie würdest du dich da fühlen? Also einfach, um den Kindern Empathie beizubringen, mitzuempfinden, wie es dem anderen geht. Denn wir stellen immer wieder fest, Kinder, die heranwachsen, ohne dass sie gelernt haben, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, gehören gewöhnlich nicht dazu in einer Gruppe, weil ihnen die Empathie fehlt, das Mitgefühl für andere. Und das spüren Kinder untereinander. Deswegen setzen wir schon ganz früh, schon bei Zweijährigen, an und arbeiten daran, dass sich Kinder lernen, in andere hineinzuversetzen. Und das tun wir, indem wir da eben einen Schnitt machen. Wenn ein Kind beißt, dass wir eben mit ihm sprechen und fragen, wie würdest du dich fühlen?
Jetzt ist es natürlich dennoch so, dass Kinder immer wieder so ein Fehlverhalten zeigen können. Können ja auch noch andere Störungen zugrunde liegen. Das kann man ja nicht von außen dann auch nicht immer beurteilen, ob das nur eine Aufmerksamkeitsstörung vielleicht ist oder was auch immer. Aber manchmal ist es vielleicht wirklich gar nicht so in den Griff zu kriegen. Was tut man dann?
Also nicht in den Griff zu bekommen, da meinen Sie, wenn das wieder und wieder auftritt.
Ja.
Also wenn es so auftritt, dass schon eine Störung vorliegt, dann müssen natürlich weitere Maßnahmen ergriffen werden, obwohl das nicht so häufig ist, wie man denken möchte. Denn also wenn wir als Eltern entsprechend früh damit umgehen, dann wird es gar nicht erst oder weniger wahrscheinlich, sage ich mal, zu einer solchen Störung kommen, wo das Kind gar keinen anderen Weg weiß, als zu beißen.
Ja. Hm. Ja, bleiben wir weiter an den Beispielen. Das ja mitten aus dem Leben gegriffen, so soll es ja auch hier zugehen. Wie ist es denn beispielsweise, wenn wir als Eltern mit unseren Kindern am Abend einen gemeinsamen Abschluss machen, uns gemeinsam hinsetzen, ein kleines Ritual haben und den Tag nochmal reflektieren und das auch in ein Abendgebet einbinden? Ja, es ist natürlich auch es gibt halt Phasen, wo Kinder das gerne machen, wo sie vielleicht auch Lust haben, ja, den Tisch mit zu dekorieren oder eine kleine Ecke, wo wir vielleicht eine Gebetsecke haben oder was auch immer. Aber dann gibt es natürlich auch bestimmte Phasen, wo Kinder sowas vielleicht bewusst auch stören oder nicht kommen mögen oder auch einfach sich da verweigern. Wie gehen wir denn damit um oder was würde jetzt, wie würde der Ansatz bei Step sein?
Ja, wichtig ist, dass wir uns wieder fragen, wie fühlen wir uns in einer solchen Situation? Also ist es, dass wir eher irritiert sind, dann könnten wir es ignorieren, sagen wir bei Step. Oder ist es so, dass ich wütend werde? Dann sieht es eher nach einem Machtkampf aus. Und es ist wichtig, dass wir dann an der Stelle wirklich Wahlmöglichkeiten geben und sagen, du kannst hier bleiben mit uns zusammen, wenn du nicht störst. Oder aber, Du gehst auf dein Zimmer und kommst wieder, wenn du bereit bist, mit uns zusammen zu essen. Was möchtest du tun? Wichtig hier auch wieder der Ton, denn natürlich werden viele Eltern sagen, ja, das habe ich ja schon vor 100 Jahren gemacht, das aufs Zimmer schicken. Der Unterschied dabei ist, dass im Ton, im Grund, was ist mein Ziel? Ich möchte, dass das Kind lernt, auf positive Weise dazuzugehören. Und ich verurteile nicht das Kind rundum, weil es jetzt eben gestört hat, sondern ich sage, okay, du kannst wieder mit uns zusammen sein und wir freuen uns auch, wenn du wiederkommst, aber es ist wichtig, dass wir halt ungestört unser Gebet verrichten können, dass wir ungestört essen können, was immer wir gerade machen. Hm. Und also dem Kind auch das Gefühl geben, dass es wirklich willkommen ist und wir bedauern, also dass es jetzt weggehen muss.
Hm. Also ich habe da jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass bei unseren Kindern das oft mal schwierig war, weil sie dann natürlich nicht gehen wollen. Und wenn ich jetzt alleine mit mehreren Kindern, also mit drei Kindern, vielleicht auch mit einem Kleinen noch da sitze, habe ich oft gar nicht so die Möglichkeiten, mich mit diesem Kind dann darauf einzulassen, weil ich ja auch noch beim Essen und bei den anderen bleiben muss. Also da sehe ich so manchmal Grenzen. Da denke ich mir, so eine Großfamilie, wo dann mehrere am Tisch sitzen, da funktionieren so Dinge wirklich dann leichter. Oder wenn dann halt die komplette Familie wieder beisammen ist.
Ja, es ist wichtig dann, wenn man merkt, das führt zu einer Schwierigkeit, dass man sich zusammensetzt, auch bei einer kleinen Familienkonferenz und mal überlegt, was kann denn passieren mit den Kindern gemeinsam, wenn jemand stört, wie fühlt ihr euch da, wie geht's euch da? Ich würde auch, sag mal, das hört sich jetzt so an, als würde man über jedes Problem ja dauernd diskutieren. Das soll nicht der Fall sein. Wir wollen Situationen, die besonders störend sind für uns und das sind ja gewöhnlich die, die sich immer wieder wiederholen. Dass wir die hernehmen und gemeinsam darüber sprechen, was kann denn anders sein? Und da am besten da ansetzen, wie sich die Kinder fühlen in der Situation. Und ich kann Ihnen garantieren, den Kindern gefällt das auch nicht. Wenn da immer wieder einer ist, der das halt so stört, dass das Ganze auseinanderfliegt, sozusagen. Und dann mit den Kindern gemeinsam überlegen, so was soll denn passieren dann, wenn wieder stört? Wenn wieder gestört wird an der gleichen Stelle. Und Kinder haben da bessere Ideen als wir Erwachsene oft. Also wichtig natürlich, dass es auch für uns in Ordnung ist. Also nicht jetzt, das soll sich nicht so anhören, als würden die Kinder jetzt die Grenzen setzen. Aber mit den Kindern zusammen überlegen, was ist möglich. Und dann, wenn das auch für uns möglich und machbar ist, dann ist das, was eintritt in der Situation.
Ja, aber immerhin ist doch schon mal ermutigend, dass wir auch die kreativen Seiten der Kinder einsetzen können, die manchmal wirklich viel kreativer sind, wenn wir sie denn nur kreativ sein lassen.
Genau, und je älter die Kinder sind, desto mehr sollen sie beim Einsetzen der Konsequenzen mit einbezogen werden. Ich betone aber nochmal, das heißt nicht, dass die Kinder die Grenzen setzen. Wir setzen die Grenzen, aber bei dem Finden der Konsequenzen, da beziehen wir die Kinder mit ein und letztlich entscheiden aber wir. Und warum? Weil wir der Erziehende sind. Das übersehen viele Eltern auch gerne. Sie sind dann zu demokratisch, sag ich mal. Letztlich sind wir die Erziehenden dazu da, die Grenzen zu stecken und das liebevoll und konsequent.
Also das Ganze ist so ein Balanceakt zwischen Liebe und Konsequenz.
Ja.
Das kann man sich ja schon mal festhalten. Jetzt ist es ja so, zur Liebe gehört eben auch dazu, dass jeder ist eingebunden in ein soziales Ganzes. Also die Familie halt und die Kinder sind ja auch eigentlich aufgefordert, mitzutun, dass das Ganze funktionieren kann. Und normalerweise tun sie das ja auch gerne. Sie haben ja dadurch auch eine Wertschätzung. Das heißt, also ist es auch uns gelegen, dass Kinder Dienste übernehmen im Haushalt oder wo auch immer. Jetzt ist es ja auch so, wir vereinbaren das. Wir haben es vielleicht auch in einer Familienkonferenz gemeinsam festgelegt. Wir haben einen Plan gemacht, damit auch jeder noch weiß, was wurde vereinbart und sich daran halten kann. So, das machen wir jetzt also eine Woche lang und die Dienste klappen vielleicht nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt neigen ja wahrscheinlich wir Mütter oft dazu, das Ganze permanent zu kontrollieren. Also doch wieder die Verantwortung zu übernehmen und jeden Tag hinterher zu sein. Hast du schon die Spülmaschine ausgeräumt, hast den Biomüll schon weggebracht und ist in der Müll weggebracht? Weil wenn wir das nicht tun, ja, wollen wir selber oft gar nicht die Konsequenzen tragen, nämlich dass der Müllberg vielleicht dann sich häuft und nächste Woche holt die Müllabfuhr aber das doppelte Volumen nicht ab.
Ja, also das ist natürlich der Alltag. Das hören wir auch immer wieder in den Kursen. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir uns als Eltern mal versuchen, da einzufühlen in die Situation. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Aufgabe und Ihr Chef ist jeden Tag da und sagt zu Ihnen, haben Sie das schon erledigt? Wie weit sind Sie denn? Wann geben Sie den ab? Was? Bei welchem Schritt sind Sie?
Also das immer, wäre der Albtraum.
Ja. Genau, Sie sagen es und genauso geht es unseren Kindern. Sie empfinden das in dem Augenblick wirklich als Nörgeln. Wenn wir dauernd kommen und sagen, ja, hast du das schon gemacht? Ja, wird das mal was? Ich habe noch nicht gesehen, dass du dran bist. Du vergisst das dauernd und das wird ja nie was. Bei dieser Haltung, wie Sie schnaufen auch, ja, das ist genau das, was uns dazu bringt, dass wir sagen, mach doch, was du willst, ist mir doch vollkommen egal. Also wir sprechen dann im Kurs darüber, dass es ganz wichtig ist, durchzuhalten. Also ich habe eine Woche gesetzt. In der Woche, und das ist natürlich wichtig, dass wir das den Kindern am Anfang auch sagen, wir werden also in dieser Woche nichts mehr sagen, also nicht nörgeln, nicht nachhaken, nichts machen. Und am Samstag, also sage ich immer, es geht von Samstag bis Samstag, sprechen wir dann darüber, wie ist es gelaufen? Und wir sagen nicht als erstes so, das war ja Mist, das wird ja nie was und du wirst ein verantwortungsloser Mensch und was auch immer, stürzen wir einen Eimer Schmutz dem Kind über den Kopf und die Beziehung wird wunderbar, ja, in Anführungszeichen. Wir fragen als erstes das Kind so, was meinst du, wie ist das gelaufen? Wie hat es geklappt mit unserer Verabredung, mit unserer Vereinbarung? Und also ich kann Ihnen garantieren, Kinder sind sehr viel härter mit sich selbst, als wir je sein könnten wahrscheinlich. Und das ist der Weg zur Selbstdisziplin. Im Grunde, dass ich lerne selber, wie war es denn? Und ich kann Ihnen garantieren, das Kind weiß, ob es etwas gut gemacht hat oder nicht. Oder ob da jetzt eben der Müll sich türmt. Das weiß das Kind und es wird auch dazu stehen und sagen, ja, das habe ich nicht geschafft. Es wird aber auch so dieses Gefühl haben, okay, ich hätte das eigentlich machen sollen. Es ist dabei wichtig, dass wir nicht jetzt große Schuldgefühle verbreiten und sagen, siehst du, das wird ja nie was mit dir, wie schon gesagt, sondern sagen so, okay, was wollen wir machen, dass es anders wird? Und hier wieder den Ball im Feld von den Kindern lassen. Und jetzt da wirklich auch mal sitzen und sagen, so, ich habe die Lösung nicht dafür, aber es muss anders werden, denn ich kann nicht den ganzen Haushalt alleine machen. Ich kann und will das nicht. Ja, also wirklich auch mal mit den Kindern drüber reden, dass wir als Mutter möglicherweise einen Job noch haben, den ganzen Haushalt schmeißen sollen, immer freundlich sein sollen. Ja, das geht einfach nicht. Kinder sollen durchaus aus unserem Munde hören, dass das eine große Belastung ist und wir das nicht alleine leisten können. Es ist wichtig, dass sie da ihren Beitrag leisten.
Ja,
Also das wirklich mit Ernsthaftigkeit. Das ist das Leben, das ist Realität.
Das heißt also, dass die Kinder auch dadurch eigentlich lernen sollen, dann selbst Verantwortung zu übernehmen, wie wir
Genau.
das ja auch gerne dann hätten am Ende, wenn sie
Genau.
eine fertig gebackene Persönlichkeit werden sollen.
Und je früher wir damit anfangen, wenn die Kleinen noch wirklich bereit sind und willig mitzumachen, desto besser, weil die Kinder, das ist auch wirklich ein Erfahrungswert, den viele von uns schon gemacht haben, wenn ich kleinen Kindern beibringe, zum Beispiel, dass sie die Schuhe ausziehen am Haus, also am Eingang und die Schuhe dahinstellen, dann ist das wie das regelmäßige Essen, das regelmäßige Beten. Da denkt keiner mehr drüber nach. Es ist einfach selbstverständlich. Und das ist natürlich optimal. Ja, also das muss ich ja dann nicht mehr als Regel einführen. Es ist einfach da. Genauso der Schulranzen. Wenn wir das von Anfang an, ist das einfach so. Ich kann also, wenn sie das wollen, es gibt andere Eltern, die würden die Schuhe nicht aus, also selbst nicht ausziehen. Das hängt eben sehr von den Werten der Familie ab. Jeder hat andere Regeln und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich das möchte, dann fange ich möglichst früh damit an. Weil je früher wir mit Regeln und Ritualen anfangen, je automatischer sitzt es bei uns. Und das, da gehören auch Manieren dazu, brauche ich nicht zu sagen.
Und das sind natürlich auch diese Verhaltensweisen, in die wir vielleicht wirklich schon sehr, sehr viel investiert haben, die irgendwann automatisch laufen, die wir dann aber auch als selbstverständlich sehen. Und da kommen wir wieder auf die 90%, die am Tag vielleicht wirklich wunderbar laufen und nur die 10%,
Genau.
die Fehlverhalten sind. Und auch das
Genau.
können wir dann mal wirklich nebenbei positiv erwähnen oder beobachten,
Ja,
dass das
wenn wir
alles
dann
klappt.
ein Problem haben, lohnt es sich wirklich einfach mal aufzuschreiben, sich mal die Mühe zu machen, ein paar Minuten aufzuschreiben, was machen unsere Kinder gut? Wo, also woran erfreue ich mich, wenn ich mein Kind angucke? Was freut mich? Also es freut mich als allererstes, dass mein Kind zum Beispiel gesund ist. Ja, also es ist auch etwas, was ganz selbstverständlich genommen wird. Es wird erst dann wichtig, wenn das Kind nicht mehr gesund ist.
Das ist richtig, ja.
Ja. Also das dem Kind auch mal zu sagen, ich freue mich, dass du gesund bist, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst. Ja, wenn das Kind nach der Schule mal freudestrahlend nach Hause kommt, das dann auch wahrnehmen und nicht einfach ignorieren. Nur ruhig mal sagen, boah, du siehst ja glücklich aus heute. Was da denn passiert? Was Besonderes?
Ja, das stimmt. Das vielleicht haben einige Eltern das schon gemacht, indem sie mal irgendwann frustriert waren und gesagt und sich gedacht haben, Mensch, was leiste ich eigentlich den ganzen Tag? Kommt mir irgendwie so vor wie Zeit im Stillstand und sich dann mal aufgeschrieben haben, was sie eigentlich so alles den ganzen Tag machen und wofür sie überall verantwortlich sind. Da kommt ja unter Umständen auch eine riesige Liste raus.
Genau.
Das ist so ähnlich. Und wenn wir das mit den Kindern machen und da mal anfangen, Mensch, was schätze ich eigentlich alles an dir? Wofür bin ich eigentlich dankbar, was ich gar nicht so jeden Tag wieder in den Blick nehme, vielleicht ergeben sich dann wieder ein paar Edelstein-Momente. Wir wollen
Genau.
uns jetzt auch so einen gönnen. Wir machen jetzt ein paar Takte Musik und dann hören wir uns hier gleich wieder mit neuen Edelstein-Momenten in der Lebenshilfe. In der Lebenshilfe bei Radio Horeb sprechen wir heute über STEP, den Elternkurs. Kinder liebevoll und konsequent erziehen. Zu Gast ist Trudi Kühn, mit ihr bin ich schon einige Zeit im Gespräch. Sie ist mit der Herausgeberin von STEP, Pädagogin und uns heute zugeschaltet aus Düsseldorf. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Anjuta Engert und wir hatten jetzt vor der Musik gerade so über Edelstein-Momente gesprochen. Auch etwas, wo wir wieder unsere Kinder auch mit anderen Augen wahrnehmen können. Wie ist das mit diesen Edelstein-Momenten, Frau Kühn? Spielt auch eine Rolle bei STEP?
Ja, Edelstein-Momente nennen sie so schön. Manche sagen auch die Schatzkiste. Gibt sicherlich verschiedene Ausdrücke dafür. Es lohnt sich auch mit den Kindern darüber zu sprechen, was wir an Positiven an ihnen erkennen. Auch an positiven Veränderungen. Also wenn wir merken, ein Kind bemüht sich wirklich, eine veränderte Haltung zu zeigen. Nicht nur, wenn es in der Schule besser wird, sondern auch, wenn es hilfsbereit ist, wenn es liebevoll mit jemandem umgeht, wenn es, sag mal, anderen hilft, andere unterstützt, wenn es sich anbietet beim Nachbarn, mal die Türe hält. Also wirklich so Kleinigkeiten, scheinbare Kleinigkeiten, die aber zeigen, dass das Kind Empathie zeigt, also bemerkt, was wichtig jetzt ist, wie ich anderen helfen kann, andere unterstützen kann. Also das wirklich erkennen, und indem wir es erkennen und benennen, dadurch ermutigen wir die Kinder und sie und verstärken das Verhalten natürlich. Also wenn wir das immer im Hinterkopf behalten, die Edelsteine sehen, sie benennen, und dadurch werden es viel mehr Edelsteine, die wir wiederum erkennen können.
Kommen wir wieder raus aus den Edelsteinmomenten in die Niederung des Alltags zurück. Das ist vielleicht oft so, dass wir dazu neigen, unseren Kindern Probleme zu nehmen, ihnen die Steine aus dem Weg zu räumen, sie dadurch zu verwöhnen. Das führt gewöhnlich dazu, dass wir dann eben keine tüchtigen, keine selbstverantwortlichen und entscheidungsfreudigen Menschen dann am Ende haben. Warum neigen wir Eltern eigentlich oft dazu, einfach unseren Kindern das leichter zu machen? Wir türmen uns damit noch mehr Arbeit auf, anstatt dass wir Kinder, wenn sie eine Entscheidung getroffen haben und schon das Alter haben, dass sie das auch können, diese Konsequenz auch mal tragen zu lassen.
Also ich denke, die Eltern meinen das natürlich nicht böse. Sie wollen grundsätzlich ihren Kindern etwas gönnen. Sie lieben sie. Eltern sind, Kinder sind etwas Besonderes heutzutage. Früher kamen die Kinder auf die Welt, ja, vor der Antibabypille, und sie waren Teil des Lebens, Teil des Alltags. Sie mussten mitmachen, mitlaufen im Alltag. Also heute dagegen sind Kinder handverlesen. Man bekommt Kinder gezielt. Dadurch stehen sie sehr im Mittelpunkt, und viele Erwachsene identifizieren sich zu stark, sage ich jetzt mal, mit ihren Kindern. Alles, was das Kind macht, das fällt wieder auf mich zurück. Also wenn es gut in der Schule ist, bin ich auch gut. Wenn es sich gut benimmt, dann ist es, weil ich so bin. Natürlich besteht schon eine Beziehung zwischen den beiden, möchte ich also nicht abstreiten. Aber diese totale Symbiose ist eben nicht günstig. Also es ist wichtig, dass das Kind sich als eigenständiges Wesen erlebt. Und das können wir natürlich dadurch, indem wir uns abgrenzen und bestimmte Dinge auch von den Kindern verlangen und sie nicht die ganze Zeit verwöhnen. Dreikurs sagte mal, verwöhnen ist, wenn wir für das Kind etwas tun, was es selbst machen könnte. Und da sind natürlich, wenn wir uns an uns selbst jetzt als Eltern denken, viele Dinge da. Das heißt aber nicht, im Deutschen kann man das sehr, sehr leicht auf die falsche Schiene geraten mit Verwöhnen. Unter Verwöhnen verstehe ich zum Beispiel nicht, wenn ein Kind eifrig am Hausaufgaben machen ist und ich bringe ihm mal eine Tasse Tee oder einen Fruchtsaft oder ein Wasser, dann ist das eine freundliche Geste. Also ich sehe, dass du fleißig arbeitest. Das ist nicht verwöhnen. Wenn dagegen mein Kind da sitzt und sagt, Mama, bring mir ein Wasser, Mama, bring mir doch was zu essen, und ich laufe, dann ist das verwöhnen. Also habe ich den Unterschied so ein bisschen klar gemacht.
Naja, also man kann durchaus auch einmal einen Gefallen tun. Das tut man im täglichen Umgang mit anderen Menschen auch.
Genau, eine freundliche Geste sozusagen. Aber nicht das regelmäßige, ich mache, was das Kind jetzt von mir will, und das den ganzen Tag und bin total erschöpft deswegen. Wenn wir das nämlich tun, eben den Kindern alle Steine aus dem Weg räumen, dann lernt das Kind nicht, diese Steine selbst zu entfernen. Beziehungsweise die Barriere, was immer es ist, zu überwinden. Ich denke da an einen Vater in einem Fernsehinterview, der auf der Straße gefragt wurde, wie ist das denn also bei Ihnen mit der Erziehung und so. Und er sagte, ja, ich mache möglichst viel für mein Kind. Das Kind soll ja lernen, dass es sich später auch durchsetzen kann. Also, und das ist ja eine interessante Aussage im Grund. Also er entfernt möglichst viel aus dem Weg, damit das Kind sich durchsetzen kann? Fragezeichen. Ist das wirklich so, wie man lernt, sich durchzusetzen? Das Gegenteil ist natürlich der Fall. Ich lerne, mich durchzusetzen, wenn ich von klein an lerne, auch die kleinen Steine, die im Weg sind, selber zu entfernen. Wege finde, Fertigkeiten lernen, wie ich die Steine entfernen kann, beziehungsweise die Hürde überwinden kann. Und dazu sind wir Eltern auch da. Mhm. Deswegen ist das Setzen von Grenzen so enorm wichtig. Denn an diesem Überwinden von Hindernissen lerne ich zu wachsen auch. Ja, ich setze die Grenze ja nicht, um dem Kind was Böses zu tun, sondern ihm beizubringen, wie einen kleinen Baum. Ja, den schütze ich auch am Anfang, damit er gerade hoch wächst. ja, damit er ein großer, starker Baum werden kann.
Wie ist es denn so mit Kindern, die vielleicht eine geringe Toleranz haben, einfach so mit Niederlagen umzugehen oder auch mal eine Niederlage einzustecken, die dann vielleicht irgendwie ja emotional das gar nicht so verarbeiten können oder den Kopf dann eher in den Sand stecken? Es gibt natürlich unterschiedliche Charaktere und unterschiedliche Stärken und Schwächen. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass das häufig mehr die Erstgeborenen betrifft, die da Schwierigkeiten haben. Schwierigkeiten mit einer gewissen Toleranz halt einfach mit Niederlagen umzugehen.
Aha, ja, das liegt so ein bisschen daran, dass die Rolle der Erstgeborenen oft ist, sie sind immer eher konservativ, richten sich eher an dem aus, was die Eltern möchten. Ja, weil sie natürlich die Eltern als sehr viel stärker erleben, die Erstgeborenen. Das ist so typisch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, für die Rolle des Ältesten, obwohl es auch immer anders sein kann. Also was können wir machen als Eltern? So, es ist natürlich auch eine Frage, die wir im Kurs gemeinsam besprechen. Also wichtig ist, dass wir dann da auch mal ein bisschen das Kind fördern, dass es mal in eine andere Richtung auch denkt. Nicht nur immer so angepasst tut, was gesagt wird. Also wirklich auch in Gespräch das Kind mal fragen, was gibt es denn an Möglichkeiten, was könntest du denn noch anders machen? Also das Kind fragen, damit es merkt, es hat auch Möglichkeiten, kreativ zu sein. Wohingegen beim Zweitgeborenen ist es oft anders. Der schwimmt so im Windschatten und kann ganz leicht der Revolutionär sein. Ja, gerne widersprechen, Dinge anders machen. Und da ist wieder wichtig, halt als Eltern dann dem entgegenzuwirken ein bisschen. Ja. Also sicherlich jedes Kind will anders behandelt sein. Erziehung, eine spannende Aufgabe.
Eine spannende Aufgabe, und wir kommen auch zum Ende der Lebenshilfezeit, die uns hier gegeben ist. Zum Abschluss noch die Frage, weil das im Vorgespräch einfach interessant war. Sie haben die Resilienzforschung angesprochen. Woher bekommt der Begriff? Da geht es darum auch, wie ich mit Schwierigkeiten umgehe. Vielleicht ganz kurz so ein paar Stichworte dazu. Was ist da das Interessante?
Ja, bei der Resilienzforschung, die gibt es seit circa 40 Jahren. Da geht es darum, herauszufinden, wie können Menschen trotz widriger Umstände eine hohe Bewältigungskompetenz zeigen. Also ich spreche hierbei von chronischer Armut, elterlicher Krankheit, also niedrigem sozioökonomischen Status, junge Elternschaft, Trennung, Scheidung, Krankheit, Tod, Missbrauch. Also wirklich schwierige Umstände, in denen ein Kind möglicherweise aufwächst. Und trotzdem zeigt es also eine Resilienz, dass es nicht geschädigt, physisch, psychisch, seelisch aus diesen schwierigen Umständen hervorgeht. Und da gibt es viele Studien darüber, unter anderem die Mannheimer Risikokindstudie am Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Sehr interessant auch, wirklich, was daraus herausgekommen ist. Was hat diesen Kindern geholfen, nicht geschwächt aus dieser schwierigen Situation hervorzugehen? Und das Ergebnis war natürlich schon ein günstiges Temperament. Das ist natürlich eine Erbanlage, die zum Beispiel, wenn ein Kind so als Sonnenschein geboren wird, ja, also das gibt es ja, dann ist es natürlich, dann reagiert die Welt gewöhnlich entsprechend auf diese Kinder. Das ist natürlich das Einfachste. Dann hat man aber festgestellt, wenn Kinder irgendwie durch, jetzt nicht die Eltern, weil da vielleicht große Schwierigkeiten sind, aber durch einen Großvater Kommunikation woanders lernen können. Also wenn der Großvater vielleicht ein begnadeter Geschichtenerzähler ist, ja, dann kann ich da mit dem zusammen die Liebe für Bücher zum Beispiel lernen, die ich bei den Eltern vielleicht nie gelernt hätte. Ich lerne Problemlösestrategien vielleicht im Kindergarten, weil da eine Kindergärtnerin ist, die sehr darauf achtet, dass Kinder im Kleinen schon Wahlmöglichkeiten bekommen und mit Lernen Konflikte zu lösen. Oder ich lerne Selbstvertrauen, indem ich eben immer wieder ermutigt werde von Menschen um mich herum. Es ist auch festgestellt worden, dass Kinder, die Unterstützung in Organisationen wie der Kirche, in der Jugendgruppe oder der Schule bekommen, dass die einen Lebenssinn entwickeln, der sie trägt, auch über widrige Umstände, die im Leben kommen, also hinwegträgt.
Das ist also doch ganz ermutigend, auch ja, zum Abschluss noch.
Ganz bestimmt. Also von daher ist es sicher einiges Veranlagung, aber vieles können wir beitragen, also auch ein Nachbarskind, wo man vielleicht weiß, da sind die Umstände schwierig, wenn wir ermutigend sind, und das ist wirklich leicht getan. indem wir das Positive sehen und das auch benennen, können wir einen Unterschied machen für das Leben und die Zukunft eines Kindes.
Tja, dann stellen wir auch die Ermutigung ans Ende dieser Sendung, damit Sie damit auch dann in den weiteren Tag gehen können und vielleicht immer wieder sich daran erinnern, wie viele positiven Seiten gibt es eigentlich an meinem Kind und was kann ich da eigentlich alles schätzen. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Kühn, dass Sie hier zu Gast waren in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema Kinder liebevoll und konsequent erziehen. Vielen Dank und auf Wiederhören nach Düsseldorf.
Vielen Dank auch Ihnen, Frau Engert.
Dankeschön.
Wiederhören.
Wiederhören. Wenn Sie einen Zugang zum Internet haben, dann können Sie auch auf unserer Homepage unter www.horeb.org unter dem Programm nochmal nachschauen und sich auch die ein oder andere Sendung unter dem Button Podcast herunterladen und zeitunabhängig nachhören. Für alle weiteren Informationen steht dann auch gerne unser Hörerservice zur Verfügung, den Sie unter der folgenden Telefonnummer erreichen, unter der 0700 75 25 75 25. Mit diesem Hinweis geht die Lebenshilfe zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.